In den folgenden Tagen verbrachte ich viel Zeit mit meinen neuen Freunden in Goa. Auch meine Freundin freute sich für mich, dass ich Freunde gefunden hatte, weil sie wusste, dass mir Freundschaften schon immer viel bedeutet hatten. Sie hatte sich ohnehin schon gefragt, wie ich so lange überleben konnte, wenn ich immer so alleine war. Aber eigentlich hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt nie das Gefühl gehabt, alleine zu sein, weil ich immer mit neuen Leuten unterwegs war und ständig neue Menschen kennengelernt hatte. In dieser einen Woche sammelten wir unglaublich viele Erinnerungen zusammen. Wir erkundeten verschiedene Strände, besuchten Wasserfälle und genossen sorglose Tage. Nach einer Woche voller Abenteuer und neuer Freundschaften musste ich mich jedoch wieder auf den Weg machen. Es fiel mir schwer, die Gruppe zu verlassen, aber meine Reise zu Benita wollte ich nicht unnötig verzögern. In Goa stieg ich in einen anderen Zug in Richtung Kochi. Ich hatte mir einen Liegeplatz mit Ventilator gebucht. Noch einmal 12 Stunden würde die Fahrt dauern. In Indien konnte man nicht per Anhalter reisen. Diese Fortbewegungsart war hier vollkommen unbekannt. Entweder wollten die Leute Geld oder chauffierten einen nur zum nächsten Bahnhof. Als der Zug losfuhr, wirbelten meine Gedanken. Mein Plan, in Kochi ein Containerschiff nach Thailand zu nehmen, stand auf wackligen Beinen. Ich hatte keinerlei Garantien, dass das funktionieren würde. Aber nach allem, was ich wusste, war das nach wie vor die für mich einzige Möglichkeit, zu Benita zu gelangen. Ich hielt meine Prinzessin immer über meine nächsten Schritte und Reisepläne auf dem Laufenden. Doch jetzt war es das erste Mal, dass ich nicht sicher war, ob die Weiterreise klappen würde. Während der Fahrt rief ich sie an und erklärte ihr meinen wackeligen Plan. Ich war ganz ehrlich und gestand ihr, dass ich keine Ahnung hatte, wie lange es dauern würde, bis ich ein Boot finden und ob ich überhaupt eins finden würde. Benita antwortete mit Zuversicht in ihrer Stimme, dass sie fest daran glaube, dass ich einen Weg finden würde, früher oder später. Sie versprach, so lange in Thailand auf mich zu warten und mir mein Zimmer einzurichten. Ich musste lächeln. Es faszinierte mich, dass diese Frau mehr an meine Fähigkeiten glaubte als ich selbst. Die Zuversicht in ihren Worten spornte mich in solchen Momenten an, ihre Erwartungen zu erfüllen. Mit ihrer Unterstützung im Rücken fühlte ich mich immer etwas stärker, als ich in der Realität wirklich war. In Kochi angekommen, sah ich von weitem schon die blauen Kräne der Containerterminals. Von einem Bus ließ ich mich vom Bahnhof direkt in Richtung des Hafens bringen. Der Frachthafen lag auf einer kleinen künstlichen Insel, Willington Island. Zu Fuß überquerte ich die Venduruti-Brücke und ging am Kreuzfahrthafen vorbei, bis ich an eine riesige Mauer kam. Sie war mindestens 5 Meter hoch und an der Oberseite mit rasiermesserscharfem Stacheldraht gesichert. Ich lief eine Weile an ihr entlang und gelangte schließlich zu einem großen Eingang. 2 Wachmänner in Militäruniformen, bewaffnet mit Maschinengewehren, standen vor der Zufahrtsstraße, die zusätzlich mit Schranken und Wachhütten gesichert war. »Vielleicht würden Sie mich durchlassen, wenn ich ganz selbstverständlich pfeifend an Ihnen vorbeispazierte. Mit etwas Glück würden Sie meine Hautfarbe und mein Auftreten übersehen und mich für einen Arbeiter halten, der von seiner Pause zurückkehrte. Dreistigkeit hatte mich schon oft weit gebracht, doch diesmal versagte mein Glück. Die Wachleute hielten mich auf. Ich fragte, ob es einen anderen Weg für mich hineingebe. Doch sie schüttelten den Kopf. Ich war unsicher, ob sie überhaupt nachvollziehen konnten, was ich meinte. Hier kam ich nicht weiter. Also setzte ich mich ein paar hundert Meter weiter an den Straßenrand in den Schatten einer Palme und dachte nach. Um auf ein Frachtschiff zu kommen, musste ich unbedingt mit dem Schiffspersonal sprechen. Am besten mit dem Kapitän. Die befanden sich aber wiederum hinter der unüberwindbaren Betonmauer. Während ich mir den Kopf darüber zerbrach, wie ich doch noch in den Frachthafen kommen könnte, fielen mir eine Gruppe Männer auf, die aus dem Hafeneingang schlenderten. Sie trugen weite Overalls in Signalfarben, Helme und Handschuhe. Allem Anschein nach waren es Hafenarbeiter, die gerade Feierabend hatten. Ein paar Meter hinter den Wachhütten fing ich sie ab und sprach sie an. Ich schilderte ihnen mein Problem und was ich vorhatte. Die Männer hörten aufmerksam zu, auch wenn man ihnen ansah, dass sie sich über mich wunderten. Irgendwann sagte einer von ihnen, »Du bist hier falsch. Die Schiffe, die von Kochi aus abfahren, fahren nach Europa. Wenn du nach Thailand willst, musst du auf die andere Seite von Indien. Am besten gehst du nach Chennai. Da findest du am ehesten ein Schiff nach Thailand. Aber ob dich jemand mitnimmt oder sie dich überhaupt in den Hafen lassen, kann ich dir nicht sagen.« Ich schluckte. Nach Chennai waren es wieder fast 700 Kilometer. Na wunderbar. Aber weil mir nichts anderes übrig blieb, machte ich mich schweren Herzens per Zug und Reisebus auf den Weg nach dorthin. Eine Woche später war ich dort, 14 Tage bevor mein Visum ablief. Ich befand mich nun nicht mehr am Arabischen Meer, sondern in Ostindien am Golf von Bengalen. Indien überraschte mich immer wieder mit seiner Vielseitigkeit. Kerala, der Staat, in dem Kochi lag, war hauptsächlich muslimisch geprägt. Die Menschen dort sprachen Malayalam, eine Sprache, die für mich vollkommen fremd klang. Chennai hingegen, wo ich mich jetzt befand, war eine hauptsächlich hinduistische Stadt. Hier dominierte Tamil, eine weitere völlig fremd klingende Sprache. Während in Chennai Kühe angebetet wurden, landeten sie in Kerala auf dem Burger. Indien war ein Land der Extreme und Kontraste. Im Norden ragten die schneebedeckten Gipfel des Himalayas in den Himmel, während im Süden traumhafte Palmenstrände die Küsten säumten. Der Osten des Landes war von üppigem Dschungel und exotischer Tierwelt geprägt. Die Region strotzte nur so vor Leben und Farben. Im Westen erstreckten sich die weiten Savannen und Wüstenlandschaften, die eine beeindruckende, karge Schönheit ausstrahlten. Es passierte häufig, dass man nach wenigen Stunden Fahrt in einer völlig anderen Welt ankam. Ein paar hundert Kilometer konnten den Unterschied zwischen muslimischen, hinduistischen und christlichen Gemeinschaften ausmachen. Die Menschen sahen anders aus, kleideten sich anders, sprachen anders und lebten nach anderen Bräuchen. Auch der Frachthafen von Chennai unterschied sich stark von dem von Kochi. Er gehört zu den größten des Landes und liegt unweit des Bahnhofs, nahe dem Stadtzentrum. War schon der Frachthafen in Kochi sehr gut abgesichert gewesen, erhob sich der in Chennai nun vor mir wie eine uneinnehmbare Festung. Bedrohlich und einschüchternd. Die Mauern waren doppelt so hoch wie die in Kochi. Der Stacheldraht war zweimal so dick und wirkte furchteinflößend wie aus einer dystopischen Zukunft. Die Eingänge wurden von je zwei Wachmännern in Militäruniformen bewacht. Deren Maschinengewehre die Waffen der Wachposten in Kochi wie Wasserpistolen aussehen ließen. Alles schrie: Lebendig kommst du hier nicht rein! Ich lief trotzdem eine Weile an der Mauer entlang, mein Herz schwer vor Unsicherheit und Zweifel.